Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben heute Folge 1,
2,
3,
123, eine große Zahl. Und zu dieser großen Zahl kommt auch noch großartige Ergebnisse dazu. Zumindest immer aus der Sicht von einem Team. Wir werden heute über den US Open Cup natürlich sprechen. Da beziehen wir uns natürlich vor allem auf die MLS-Teams. Und wir werden über diesen sehr kuriosen MLS-Spieltag sprechen, bei dem so einige Teams, die quasi schon dachten, dass sie gewonnen haben, dann am Ende doch als Verlierer vom Platz gegangen sind. Aber wir fangen erstmal mit dem US Open Cup an. So, liebe Real Salt Lake Fans, wo seid ihr? Achso, ja. Daniel, hast du eventuell was zur Partie von Real Salt Lake zu sagen? Hattest du dir das angesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das Ansehen ist sehr schwer dieses Jahr.
Ja, wollte ich gerade sagen, es ist ziemlich schwer, das anzuschauen, aber ich sag mal so, wenn du ein Heimspiel hast gegen ein Team, was nicht in der MLS spielt, dann solltest du vielleicht nicht gerade verlieren.
Ja, ist ein Punkt. Real Salt Lake hat gegen Northern Carolina Hailstorm gespielt. Das ist ein Team, was sehr, sehr frisch in der USL League One ist, das heißt in der dritten amerikanischen Liga. Und die haben bisher noch gar nicht so viel gespielt, weil sie selbst sind erst sehr neu in der USL und haben deswegen auch noch gar nicht so viel Spielerfahrung, aber sind bisher im US Open Cup ziemlich weit gekommen, nämlich bisher aktuell in die dritte Runde und trafen dann auf Real Salt Lake. Sie mussten auswärts ran und es hatte ein bisschen gedauert, bis das erste Tor gefallen ist, bis zur 70. Minute, aber dann schoss Robert Cornwell das 1:0 und das war tatsächlich das einzige Tor in dieser Partie und bedeutete, dass Hailstorm gegen das MLS-Team siegt und in die nächste Runde einzieht. Eine doch durchaus Überraschung, könnte man sagen. Und ich denke, für Real Salt Lake-Fans die nächste Enttäuschung, nachdem so die letzten Wochen schon nicht so gut funktioniert haben. Aber es gab ja noch ein paar andere MLS-Partien. Gab es da eine, die euch besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Es gab ein Derby. Ja,
Derby gab es sowas, ganz
es viele. Es gab mehrere.
Ja, ganz viele, aber ein Sydney-Derby, wo es wirklich zur Sache ging, wo auch der Clubbesitzer Feuer und Flamme war und all seine Termine extra für dieses Spiel abgeblasen hat.
Ich habe eine Vermutung, wen du meinst.
Ja, jetzt muss er natürlich auflösen. Die Rede ist von dem Präsidenten von Inter Miami, David Beckham. Die haben in Miami gespielt, aber nicht zu Hause in Anführungszeichen, sondern im Stadion des FC Miamis, im Ricardo Silva Stadion. Und eigentlich kann man sich denken, hier, du hast ein Derby, endlich mal als MLS-Team, als Favorit. Und wenn dann eine Personalie wie David Beckham sich lieber anderer Sportveranstaltungen widmet, dann zeigt es, was der Verein für einen Stellenwert bei ihm hat, sage ich es einfach mal aktuell.
Ja, David Beckham war während des Spiels nämlich beim Basketball mit seiner Tochter. Ich glaube, es war ein NBA-Spiel, oder?
Ja,
bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Sind beide Sportarten mit dem Ball, kann man schon mal verwechseln.
Ja, stimmt, ist ein Punkt. Habt ihr euch die Partie ein bisschen ansehen können?
Nö, also ich habe nur die Highlights halt gesehen.
Was ich überraschend fand bei der Partie, es war ziemlich ausgeglichen, sowohl von dem Ballbesitzen her und auch von den Chancen. Fand ich, gab es jetzt keinen deutlichen Favoriten. Und es war auch wieder so eine Ein-Tore-Partie, die am Ende dafür sorgte, dass Inter Miami mit 1:0 siegte, aber schmerzhafterweise auch noch eine gelb-rote Karte mitnahm. Trotzdem aber jetzt erstmal in die nächste Runde des US Open Cup weiterziehen. Ich glaube aber, wir müssen uns jetzt unbedingt mal über diese eine Partie unterhalten, wo ein MLS-Team zu Hause spielte. Irgendwie tat es den MLS-Teams anscheinend nicht so richtig gut, wenn sie zu Hause gespielt haben. Und nicht mit ihrem regulären Kader aufgetreten sind und das jetzt am Ende bitter bereuen. Ich rede nämlich von Chicago Fire, die, ja, wie schon gesagt, zu Hause spielen durften, gegen Union Omaha. Das ist auch ein USL League One Team. Dort tatsächlich auch relativ erfolgreich derzeit, spielen durchaus ansehnlichen Fußball. Und irgendwie gab es eine Besonderheit bei dem Spiel. Habt ihr euch da mal eventuell Highlights angesehen können oder die Ereignisse des Spiels?
Meinst du schon das Elfmeterschießen oder die Zuschaueranzahl?
Alles. In diesem Spiel war ja alles ein pures Highlight. Nee, was mir als erstes aufgefallen war, war, dass die beiden Tore für Chicago jeweils nur durch Elfmeter entstanden sind. Den ersten Elfmeter fand ich auch sehr kritisch. Das war in meinen Augen keiner. Der zweite war ein eindeutiger. Die Tore von Omaha dagegen kamen aus dem Spiel heraus. Da gab es also dann durchaus auch das spielerische Vermögen für. Ja, und dann gab es die ersten beiden Tore haben jeweils in der regulären Spielzeit stattgefunden. Die beiden anderen Tore ist nach dem Ende der Verlängerung statt des 2:2 waren dann in der Verlängerung. Und dann ging es halt zum Elfmeterschießen. Ich glaube, man würde fast immer noch schießen, wenn ja es nicht Chicago wäre, die es tatsächlich geschafft haben, im Elfmeterschießen zu verlieren. Der Kader, fand ich, war aber auch schon ein bisschen frech von Chicago, weil sie sehr viel, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, sind sie mit sehr vielen Spielern angetreten, die sonst gewiss nicht zum ersten Kader gehören würden, sondern vor allem mit sehr jungen Spielern. Das war ein sehr junges Team, was sie an dem Tag aufgestellt haben. Und ich weiß nicht, es wirkte so ein bisschen wie fehlender Respekt, dass man den Gegner da komplett unterschätzt.
Ich glaube einfach, die haben sich ja gedacht, die lassen mal die junge Garde ran. Warte mal, ich hab's verloren. Ich hatte gerade jetzt irgendwas gelesen, was das für ein Durchschnittsalter war, aber es war irgendwas mit, glaub, 22 oder so. Ja. Also sehr jung. Und die haben auch viele Jugendspiele rangelassen. Und für das ist an sich ist schon mal gut, weil Omaha ist ja ein Top-Team in ihrer Liga. Ich würde sagen, an sich, die Aufstellungen bis auf Richie im Tor und Chichot in der IV waren das halt alles Ersatz- und Jugendspiele. Von dem her würde ich sagen, Hans ist ja eigentlich gut gespielt. Sie haben immerhin in die Verlängerung geschafft, bis ins Elfmeterschießen. Und für das, dass das jetzt, ja, so 19 oder 16-Jährige haben ja da auch teilweise gespielt. 16- bis 22-Jährige, die haben halt nicht immer so viel Erfahrung. Und für das finde ich, Hans ist ja ordentlich gemacht. Aber ja, es wäre viel mehr drin gewesen, wenn sie mit ihrer richtigen Elf gespielt hätten, dann wären sie wahrscheinlich locker weitergekommen, hätte ich jetzt so gesagt. Auch wenn Omar gut ist, aber es war ja jetzt schon so ausgeglichen. Aber ja, so ist man halt im Elfmeterschießen rausgeflogen. Man hat's riskiert, es hätte fast geklappt, aber hat's halt nicht.
Wobei, selbst Spencer Ritchie ist ja alles andere als erste Garde mittlerweile.
Ja gut, ja, aber er hat ja davor öfters gespielt bei seinen Teams, bevor er zu Chicago ist.
Genau, aber bei Chicago spielt er gar keine Rolle. Ja. Und ja, jetzt dachte man sich, lässt man ihn auch mal wieder ins Tor.
Darf man mal wieder.
Chicago ist auf jeden Fall kräftig gestürzt nach dieser Niederlage. Weil eigentlich fand ich, war der US Open Cup für Chicago immer was Wichtiges. Da hat man sich immer Mühe gegeben. Früher war es ganz oft so, dass du an den MLS-Teams gesehen hast, dass sie gar keinen Bock auf den US Open Cup haben und dann ganz oft wirklich eher die zweite Mannschaft geschickt haben. Aber mittlerweile sieht man schon, dass die MLS-Teams es in der Regel schon sehr ernst nehmen. Und damals war Chicago immer das Team, was eigentlich immer die erste Mannschaft geschickt hat. Mittlerweile ist es dann offensichtlich umgedreht. Sorgt dann halt dafür, dass du dann in der dritten Runde gleich dich wieder verabschiedest. Dann nur noch zu Hause.
Neue Trainer, neue Prioritäten.
So ist es, ja.
Aber ob es was in der Liga gebracht hat, werden wir es später dann sehen.
Gab es denn ansonsten noch Partien aus dem US Open Cup, die euch besonders gefallen haben oder die euch irgendwie aufgefallen sind?
Ein Team gab es ja noch.
Ja.
Was gescheitert ist, aber ansonsten. Also die meisten MLS-Teams, wie du schon gesagt hast, haben ihre Hausaufgaben erfüllt, ob zu Hause oder auswärts. Aber es gab, wie gesagt, noch mal ein Team, was, ja, wie soll ich sagen,
gescheitert ist.
Auch versagt hat.
Mhm.
Die Rede ist natürlich von Columbus, die auch nicht gerade in Bestbesetzung waren, beziehungsweise sogar so weit gegangen sind und aufgrund der Niederlage vermutlich ihren Torschützen weggetradet haben. Nein, also, im US Open Cup zu Gast bei Detroit verlor man 2:1. Tor für Columbus schoss, wie ich gerade schon erwähnt habe, Jesse Tsardes, der jetzt zum aktuellen Zeitpunkt bereits ein neues Team gefunden hat. Und zwar ist das Colorado Rapids. Was sagt ihr zu dem Trade, wenn ich mal fragen darf?
Also bei uns, wie ihr wisst, ist ja Columbus und Colorado eh dasselbe Team. Von dem her, ja spannende Aufgabe, inwiefern er sich jetzt so in einem Wechsel innerhalb eines Teams sich etabliert. Ja, aber Spaß beiseite. Keine Ahnung, was sich Columbus dabei gedacht hat. Er war Leistungsträger, ich glaube mittlerweile auch schon 5 Jahre jetzt bei Columbus. Denkt man gar nicht so. Der ist ja mit 25 damals von der Galaxy weggewechselt, meine ich. Und jetzt da versucht er jetzt mit 30 mal noch bei Colorado anzuheuern. An sich Colorado kein schlechtes Team, finde ich. Die mausern sich langsam. Fürs Erste würde ich mal sagen, vielleicht ein kleiner Rückschritt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein riesen Rückschritt oder so ist, weil Colorado durchaus Potenzial hat. Und ich finde, aktuelle Lage jetzt mit dem Zahlesabgang finde ich auch Colorado sogar vom Team her stärker als mit Columbus. Mal schauen.
Ja, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, für Columbus läuft die Saison ja eh alles andere als akzeptabel. Also da regnet es gefühlt einfach nur noch Niederlagen. Und ich habe den Trade aber trotzdem nicht verstanden. Der einzige Aspekt, den man da sagen könnte, wäre, ja, er bringt Geld in die Kasse. Aber er war meiner Meinung nach schon auch ein wichtiger Spieler des Teams. Und auch wenn er nicht in jedem Spiel immer 90 Minuten gespielt hat, wenn er dann gespielt hat, dann war er immer einer der Leistungsträger auf dem Platz, auf den man sich mit verlassen konnte. Und den Trade fand ich da jetzt irgendwie sehr plötzlich und hab da jetzt nicht gesehen, welchen Mehrwert sie davon haben. Außer, dass ihnen da eine Person plötzlich fehlt, die am Ende dann vielleicht doch nochmal das ein oder andere Tor hätte machen können. Und es gab so ein witziges Foto, was die Rapids gepostet hatten, wie er am Flughafen steht und sein neues Trikot hochhält. Und sein Blick ist da, da tat er mir schon ein bisschen leid. Es wirkt ein wenig so, als hätten sie ihn ganz überraschend am Flughafen abgefangen, ihm das Trikot in die Hand gedrückt und gesagt, so hier halt mal hoch. Und er noch völlig überrascht und hat 3 Sekunden vorher erst von dem Trade erfahren. Er wirkt ein bisschen...
Er wollte nur zum Urlaub Skifahren.
Ja, ich hatte auch getwittert, dass es so wirkt, als hätten sie einfach irgendwem auf dem Flughafen das Trikot in die Hand gedrückt und der muss jetzt halt für die Rapids spielen. Und der arme Mensch weiß noch gar nicht, was ihm da blüht dann am Ende. Er war schon ein bisschen merkwürdig. Ansonsten gab es irgendwie kein Begrüßungskomitee, zumindest laut des Fotos, da am Flughafen.
Aber man muss sagen...
Für die Rapids an sich ist es aber ein guter Transfer.
Ja, genau.
Ich finde, nur für Columbus ist es kein guter Transfer.
Ja, weil die Rapids, die hatten eh mit Rubio eigentlich nur einen potenziellen Stammstürmer und dann halt noch Darren Yappi, aber der halt auch erst 17 ist und somit haben sie jetzt 3 Stürmer und mit Zardes und Rubio ein durchaus ordentliches MLS-Sturm, auch mit Erfahrung, also für die Rapids definitiv eine Verstärkung, würde ich sagen. Und ja, mal Columbus, die Wünsche und Plan haben. Ich bin gespannt, wer da noch kommen wird dann oder was die so sich überlegt haben damit. Aber ja, man darf gespannt sein.
Ja, ansonsten hat die Crew ja gegen den Detroit City FC mit 2-1 verloren. Da muss man dazu sagen, war es eigentlich auch verdient, dass sie verlieren. Sie hatten zwar relativ viel Ballbesitz, aber sie hatten sich kaum Chancen erspielt. Und klar, sie sind in Führung gegangen, aber auch nur aufgrund eines Elfmeters. Viele MLS-Teams haben offensichtlich durch Elfmeter an diesem Tag profitiert. Während Detroit sich davon hat gar nicht erst unterbringen lassen, sondern die haben erst recht weitergespielt. Die Fans haben erst recht ordentlich supported. Es gab sehr, sehr viele Rauchwände. Und dadurch hatten sie auch viel mehr Chancen. Also eigentlich hätte Detroit deutlich höher gewinnen müssen, fast. Und ja, am Ende ist es dann doch sehr verdient, fand ich. Verdient für beide Seiten. Verdient zu verlieren und verdient zu gewinnen. Ansonsten sage ich mal noch ganz kurz die anderen Ergebnisse der MLS-Teams an, die sich nicht blamiert haben. Was heißt blamieren? Auch die Teams, die wir jetzt genannt haben, sind definitiv keine schlechten Teams. Und von daher ist es natürlich an sich keine Blamage, aber man hätte schon schönere Spiele zumindest erwarten können. die Ergebnisse der anderen MLS-Teams. Cincinnati schlug Pittsburgh Riverside mit 2:0. DC United gewann gegen Flower City Union mit 0:3. Dann gab es noch den FC Dallas gegen Tulsa, gewann mit 2:1. Das war ja auch ein kleines Tierduell, der Stier gegen einen Vogel. Dann ein schönes Duell in Texas, nämlich Houston gegen Rio Grande Valley, gewann Houston mit 2:1. Und es gab natürlich auch in LA ein interessantes Spiel oder ein Carson, wie Daniel sagen würde, nämlich LA Galaxy traf auf das Team eines Menschen, den man bei LA Galaxy sehr, sehr gut kennt, der ein kleines Gebilde vor dem Gebäude hat, vor dem Stadion hat, nämlich gegen San Diego Loyal, der Club, bei dem Landon Donovan Trainer ist, der eine LA Galaxy-Legende ist. Man trennte sich 1:0 für LA Galaxy und war am Ende dann auch ziemlich versöhnlich. Die Earthquakes haben gezeigt, dass sie doch Fußball spielen können und gewannen mit 5:0 gegen Blaze City FC. Und auch Minnesota gewann das ja nordische Derby sozusagen gegen Forward Madison mit 0:2. Und Charlotte FC gewann gegen Greenville Triumph SC mit 1:2. Und auch die Red Bulls gewannen das Ostküsten-Derby sozusagen gegen Hartford Athletic mit 1:2. Da übrigens hätten auch die Red Bulls deutlich höher gewinnen müssen, weil sie sehr, sehr viele Chancen hatten und definitiv das dominantere Team waren. Aber ja, das Tor sollte einfach nicht sein. Orlando hat sich auch in dem ja sehr, sehr sonnigen Duell gegen die Tampa Bay Rowdies mit 2:1 durchgesetzt. Atlanta United gewann gegen Chattanooga FC, ja, ganz knapp mit 6:0. Das war also eine der deutlichsten Ergebnisse, die es gab. Und Austin FC haben wir vergessen. Die sind mich auch ausgeschieden, weil sie gegen San Antonio FC mit 2:1 verloren hatten. Auch da in der Nachspielzeit übrigens, in der 96. Minute, fiel für San Antonio dann das zweite Tor. Also nochmal etwas bitterer der Abgang. Der LAFC gewann gegen Orange County FC mit 2:1. Mit 5:1, nicht 2:1. Und das war es soweit. In der nächsten Runde jetzt haben wir ganz viele, leider, uninteressante Duelle, weil es viele Duelle von MLS-Teams sind, die aufeinandertreffen. Orlando trifft auf Philly, DC United trifft auf die Red Bulls. Dann gibt's ein kleineres Spiel sozusagen. Der Detroit City FC trifft auf Louisville City FC. Miami trifft auf Tormenta FC. Da wird's mal wieder ein interessanteres Aufeinandertreffen werden. Omaha trifft auf Hailstorm. Und Sporting Kansas City hat Dallas zu Gast. Und der LAFC hat die Timbers zu Gast. Ich hätte mir natürlich mehr gewünscht, dass gerade die USL-Teams häufiger auf MLS-Teams getroffen werden. Ist leider nicht so.
Weißt du, was lustig ist?
Was denn?
Kansas und Dallas spielen in 2 Wochen gegeneinander, zweimal gegeneinander innerhalb von 2 Wochen und zweimal in Kansas. Also Dallas kann schön rumreisen um die Welt. Und dazwischen ist noch ein Spiel, wo Dallas noch woanders hin muss.
Müssen sie da wenigstens richtig in die komplett andere Richtung?
Warte mal. Da gucke ich geschwind nach. Tata, tata, Spielplan. Sie müssen nach Seattle. Die spielen daheim. Aber ja, Seattle. Also sie müssen wieder runter nach Dallas oder nach Texas und dann wieder hoch nach Kansas.
Okay, dann planen wir jetzt währenddessen mal schnell die Reise von Dallas, machen eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Willkommen zurück zum MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und nachdem wir den US Open Cup jetzt besprochen haben, die Runde 3, gehen wir in den nächsten Spieltag der MLS. Und da gab es, ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, einige sehr kuriose Spiele. Und es gab auch sehr viele langweilige Spiele. Vincent, willst du mal wieder die ganzen Nullnummern vorlesen? Hast du die zur Hand?
Ja, es war tatsächlich eine Nullnummer weniger als letzte Woche, aber dafür gab es viel mehr spannendere und torreichere Spiele als letzte Woche. Also im Großen und Ganzen haben wir einen schon sehr schönen und spannenden Spieltag als neutraler Fan gehabt. Die Nullnummern waren Kansas gegen Columbus 0-0, yay, ein Punkt, Colorado gegen Charlotte 0-0 und Portland gegen Salt Lake 0-0.
Ich stelle mir das gerade witzig vor, du willst dir einen schönen Abend machen, meinetwegen mit Freunden und die drei Spiele anschauen, weil die halt jetzt nicht zeitgleich gelaufen sind, aber hintereinander.
Tja.
Ich glaube, der Abend war nicht so schön, wenn das dreimal eine Nullnummer wird.
Und bei den, ich glaube, wenn du Portland-Fan bist, dann warst du eh bei dem Spiel einfach nur am Brechen, weil Portland einfach definitiv dominant war und so 8 Millionen Chancen hatte und halt nicht ein Tor rausgekommen ist.
Naja, als Portland-Fan wäre ich immer am Brechen, von daher.
Das war sehr gut, weil ich hatte Salt Lake Keeper im Tor und der hat mir 10 Punkte geschenkt bei Fantasy und gefühlt der Einzige, der Punkte gemacht hat.
Und meine Spiel nicht.
Aber Breaking News, ich hab ihn wieder raus, weil Salt Lake gegen, glaube ich, Galaxy spielt und Galaxy gewinnen wird. Deswegen habe ich ihn wieder raus. So. Das war mein Tipp.
Okay. Raus ist auch die Motivation der Refs. Die trafen auf DC United. Und es hat an sich erstmal gut angefangen. Schon in der 6. Minute, Brandon Bay geht in Führung. Oder bringt die Refs in Führung nach der Vorlage von Charles Gill, der übrigens, warum auch immer, schon wieder im Team of the Week mit rumgammelt, also zumindest auf der Ersatzbank. Klar, er hat 2 Vorlagen im Spiel gemacht, aber da gab es andere, die, glaube ich, noch besser waren. Aber man hat sich dann bei DC dazu entschieden, dass man eventuell doch ein paar Tore schießt. Und es gab eigentlich nur einen Spieler, oder was würdet ihr sagen, der die Refs am Ende zerstört hat?
Ja.
Ja.
Und das ist nämlich das Taxi. Hehe. Das Taxi, das aus Österreich in die Hauptstadt der USA kam. Das erste Spiel vom neuen DP und ja, 2 Tore, eine Vorlage. Was will man besseren Einstand feiern, oder?
Kann man gar nicht.
Geht nicht besser.
Zu Recht, ne? Auch im Team of the Week. Und ja, nach der Halbzeit ist dann nicht mehr so viel passiert. Die Tore sind in der 26., 39. und 43. Minute passiert und Adam Buxa durfte dann in der 88. Minute oder 86. Minute auch nochmal ein Tor machen. Und da gibt's eine Szene, über die wir mal sprechen müssen. Das Tor an sich ist an sich kein besonderes, allerdings was danach passiert. Der Torhüter von DC nimmt sich den Ball und die Refs-Spieler natürlich, weil es die 86. oder 88. Minute ist, wollen natürlich diesen Ball haben, damit sie schnell weitermachen können. Und dann entsteht plötzlich so ein Gezanke und es erinnert wirklich an den Kindergarten, wo sie so um den Ball kämpfen. Der Torhüter von DC hält diesen Ball fest, will ihn mit unter jenen Umständen verteidigen in seinen Armen und verliert dann aber doch, weil 2 Refs-Spieler an den Ball ziehen. Der Refs-Spieler will dann mit dem Ball davonlaufen. Man sieht nur noch, wie der Torhüter von DC sich auf den Boden fallen lässt und jammert, wie sehr seine Schulter plötzlich wehtut oder seinen Arm. Und während der Refs-Spieler mit dem Ball in der Hand noch läuft, versucht auch ein zweiter DC-Spieler, den Spieler mit dem Ball festzuhalten. Das ist insgesamt schon eine sehr merkwürdige Szene. Und meiner Meinung nach hätten beide DC-Spieler in dem Fall durchaus eine Karte verdient. Für Zeitspiel. Weil das ist ja, es ist wirklich absoluter Kindergarten gewesen. Habt ihr euch die Szene angesehen?
Ja. Mhm. Beschreib es 1:1, wie ich es jetzt auch beschrieben hätte, dass es unsportlich ist und eh nichts bringt, weil die 5-6 Sekunden werden doch eh nachgespielt.
Ja, es ist, Also gerade das Verhalten vom Torhüter wirkte wie so ein Kind, was sich, wenn man mal Nein sagt, was sich dann bockig im Supermarkt auf den Boden wirft und heult. Exakt so sieht das einfach aus. Das ist schon ein bisschen, das ist dem Profisport unwürdig. Trotzdem aber haben sie am Ende gewonnen und haben wichtige Punkte geholt. Man muss aber auch dazu sagen, die Refs waren in dem Fall eigentlich chancentechnisch mit Abstand das bessere Team. Sie hatten zwischenzeitlich deutlich über 60% Ballbesitz und haben auch 20 Torschüsse gehabt, also oder Gesamtschüsse zumindest insgesamt dann halt. Aber das hätte definitiv nochmal anders ausgehen müssen. Da muss, ja, bei den Refs läuft ja sowieso alles falsch zurzeit. Von daher kann man da, müsste man stundenlang analysieren, um festzustellen, was da tatsächlich das eigentliche Problem ist, weil sie sehr, sehr viele Probleme haben. Gab es denn sonst noch eine Partie, die euch besonders ins Auge gesprungen ist? Es gab ja so ein paar interessante noch.
Wollen wir gleich noch Chicago anknüpfen, wie es denen so ergangen ist, nachdem sie ihre Männer so gespart haben im US Open Cup?
Ja.
Sagen wir mal so, ihnen ist scheiße ergangen. zumindest in der zweiten Halbzeit, so gegen Ende. Ich glaube, das erste Tor ist in der 72. gefallen von Minnesota, von Reynoso, dann in der 84. fällt das zweite, Arriaga, und dann in der 88. von Lott das dritte. Und Chicago verliert erbärmlich und lächerlich mit 3-0, hat noch eine gelb-rote Karte kassiert, Navarro. Ja, so viel zum Thema Männer schonen, damit es in der Liga klappt, am Arsch. Sie sind untergegangen, Minnesota hat einen klaren Sieg hervorgeholt und ja, somit hat Chicago 2 Niederlagen erlitten.
Ich fand ehrlich gesagt auch, dass Chicago da ziemlich schlecht gespielt hat. Also klar, sie hatten auch vereinzelte Chancen, aber wenn man sich anguckt, wie hochkarätig ihr Kader eigentlich ist und was dann am Ende dabei rauskommt, dann ist das eigentlich eine doppelte Niederlage. Und sie haben kaum Akzente gesetzt, wo man sagen könnte, okay, an der Stelle haben sie jetzt so einen Peak, wo sie das Spiel nochmal drehen könnten. Ganz und gar nicht. Also die erste Halbzeit war von beiden Teams eher relativ langweilig, man hatte so vereinzelte Chancen, aber war sehr unkreativ. Die zweite Halbzeit war dann von Minnesota besser gemacht, aber auch sie haben jetzt nicht super krass gespielt. Das ist kein Team, oder sie haben in dem Spiel nicht so gespielt, als wären sie unschlagbar, sondern Chicago hat einfach auch wieder mal unglaublich schlecht verteidigt. Und dann war es an sich relativ einfach. Das tut dann auch mal so ein bisschen weh, wenn man sich das ansieht, was Chicago da teilweise fabriziert.
Ist Chicago ein Kandidat für Gockel der Woche?
Ja, allein schon für ihr Verhalten im US Open Cup, würde ich fast sagen.
Schon, oder? Dann gibt's hier den Gockel der Woche.
Da muss ich Einspruch einlegen.
Oh, hast du noch einen anderen Gockel der Woche?
Ja, und zwar ist es, normalerweise mache ich es ja nicht, dass ich gegen den Schiedsrichter schieße, aber Ted Ankel.
Na, nee, das ist nicht so peinlich.
Hat ihn in der Woche verdient. Da gibt's in meiner Meinung keine zwei Meinungen.
Doch, da lege ich Einspruch ein.
Hast du die Szene gesehen, Vincent?
Ja, ich habe sie gesehen, aber das ist einfach eine Fehlentscheidung und kein Gockel der Woche.
Ja, aber das ist trotzdem durch seine Fehlentscheidung, dass er nicht rausgeht und sich das anschaut, obwohl es de facto eine rote Karte ist.
Ja, Seattle hätte so oder so verloren.
Nein, dazu, wie Vince gerade schon gesagt hat, wir reden hier von Seattle, die waren zu Gast im PayPal Park. Bei San Jose sind eigentlich früh durch den Elfmeter in Führung gegangen und bei der Szene foult Nathan Raul Ruidias, was soweit ich weiß, und er grätscht ihn halt ab, was ja an sich im Strafraum immer Elfmeter ist, aber er trifft ihn halt eher weiter oben, also nicht am Fuß oder so, sondern eher Richtung Schienbein, Knie. Und er trifft ihn halt so, dass es böse enden kann. Zum Glück konnte Raul Ruidias weitermachen, aber zum Leidtragenden aller gab es nur eine gelbe Karte für Nathan.
Ja, also ich fand das Foul auch sehr krass. Allerdings bin ich auch immer kein Fan davon, einen Elfmeter und eine rote Karte zu geben.
Weil ich stimme dir da
weil du dann doppelt bestrafst.
Aber Also wie gesagt, hier die Doppel- oder Dreifachbestrafung ist gut, dass sie soweit abgeschafft ist, aber gerade bei, wir reden ja hier nicht über eine Notbremse oder über ein Zupferchen im Strafraum, wir reden hier über ein Foul, was, egal wo es auf dem Feld passiert, eine rote Karte ist, weil er halt, war nicht mit Absicht von ihm, aber weil er halt die Verletzung des Gegners riskiert. Und deswegen ist es auch in der 15. Minute eine rote Karte. Und an der 11. war es in dem Fall.
Ja gut, Seattle hat seinen Vorteil dadurch bekommen, indem sie dann den Elfmeter
hatten. Ja, ganz klar, also wir haben nicht verloren. Also, vielleicht kann man jetzt sagen, wir haben verloren, weil wir nicht in Überzahl gespielt haben, aber wenn du ein 3-1 nicht verteidigt bekommst und dir noch drei Dinge einfängst in 20 Minuten, dann bist du selber schuld. Zumal ja die zwei Gegentore innerhalb von einer Minute gefallen sind. Also, dann hast du es nicht verdient zu gewinnen, unabhängig von der roten Karte, von daher. Also ja, ihr habt richtig gehört, die Sounders haben eine 2-Tore-Führung verspielt und sind damit auch im Club der 2-Tore-Verspieler. Glückwunsch, Seattle.
Ich kann dich aber beruhigen, auch andere Teams haben es an diesem Wochenende dorthin geschafft.
Ja, weißt du, Seattle denkt sich so, ja gut, komm, haben wir das Spiel und so weiter. Und dann kommt Toronto, hold mein Bier.
Ja. Wollen wir dann mal über diese andere höchst kuriose Partie sprechen?
Ja.
Ja.
Weil es gibt ein Spiel, oder es hat ein Spiel stattgefunden, bei dem, also sagen wir es mal so, ich war auf Reisen zu dem Zeitpunkt und habe das Spiel nicht gesehen, habe nur zwischenzeitlich kurz das Ergebnis gesehen. Und dort stand es 1-2 zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen hatte. Und dann habe ich mich heute Morgen aber gewundert, warum die Red Bulls auf Platz 2 in der Tabelle sind. Wobei ich ja davon ausgegangen war, dass sie nach dieser Partie, wo ich zwischenzeitlich das Ergebnis gesehen hatte, auf Platz 3 der Tabelle stehen würden, weil das andere Team dann über sie kommen würde. Und davon habe ich mir das Ergebnis angesehen und war ein bisschen verblüfft, was dort passiert ist. Daniel oder Vincent, wollt ihr mir mal erklären, was da los war?
Es kann man nicht mit dem Wort beschreiben, man muss es gesehen haben tatsächlich.
Die 8 Abwehrspieler waren Kaffee trinken, die auf dem Platz standen, glaube ich. Denn die Torhüter sind ein bisschen alleine gelassen worden und wurden dann zur Schießbude. Und ja, dann am Ende sind 9 Tore passiert, gefallen, und New York City FC gewinnt 5-4. Ein fucking 5-4 ist viel. Nachdem Toronto 2-0 geführt hat, hat dann New York eben bis auf 5-2 hochgeschossen und dann in der 86. und 90. noch das 5-3 und 5-4 kassiert und hat es dann noch mal ein bisschen spannend gemacht in der Nachspielzeit, aber es blieb dann beim Sieg für Homeless FC. Da. Und 5 verschiedene Torschützen bei New York, muss man auch sagen. Und es hat auch ein Spieler getroffen mit dem Spiel, da habe ich schon ganz vergessen, dass der überhaupt noch spielt. Nämlich Michael Bradley.
Ja.
Der hat 5-4 mit dem Kopf gemacht. Und dann sehe ich das so und denke mir, hä, was, der spielt noch? Der lebt noch? Die gibt's noch? Von dem hat man gar nichts mehr gehört irgendwie. Oh Mann.
Ja, da hat der Bobby ein goldenes Händchen bewiesen, als er seinen Sohnemann.
Ja, wollte ich gerade sagen. Der Papi
ist. Ich stelle mir das gerade so witzig vor. Er ist von der Seitenlinie. Guck, das ist mein Sohn. Mein Sohn ist getroffen. Mein Sohn. Wie so im Jugendfußball. Das ist mein Sohn und er hat getroffen.
Aber wir liegen 5-4 hinten. Ja, aber das ist mein Sohn.
Komm, eine Minute auf Unitsch. Oder hier. Letztes Mal entscheidet.
Genau. Ja, ich habe mir dann die Highlights angesehen und kann Vincent da eigentlich nur zustimmen. Das ist wirklich eine Partie. Die Abwehrspieler waren nicht mehr da. Sie haben das Stadion offensichtlich vorzeitig verlassen. Das kann ich nachvollziehen, weil wenn man sich ansieht, wie hoch die Parkgebühren vor so einem Stadion sind, dann würde ich das Auto auch nicht so lange da stehen lassen wollen und lieber früher wegfahren, in der Hoffnung, dass man dann nochmal fürs Parkticket Rabatt bekommt. Und dann, ja, verlässt man halt das Spiel spätestens zur Halbzeit, damit man A, nicht in der Rush-Hour landet und B, dass man halt nicht dieses teure Parkticket hat. Ja, gut, dass halt noch so viele Tore passieren, das kann ja keiner an als Abwehrspieler, wenn man nicht da ist.
Nee.
Aber die Tore sind teilweise wirklich katastrophal. Also nicht die Tore als solches, aber wie der verteidigt wird. Und ich fand beispielsweise auch, dass bei dem zweiten Tor von Toronto sieht auch Sean Johnson nicht besonders gut aus im Tor, weil es ist die klassische Situation für den Torhüter. Ein Verteidiger, was glaube ich, läuft mit und der Stürmer läuft. Und der Torhüter entscheidet sich natürlich in dem Moment, läuft er raus oder bleibt er im Tor? Johnson entscheidet sich dafür, im Tor zu bleiben, was völlig okay ist. Und der Stürmer schießt natürlich, aber Johnson hebt so langsam den Arm und so in so einem ganz komischen Bogen, dass der Ball dann einfach an der Seite vorbeigeht quasi. Also da hat er schon bessere Paraden gehabt.
Ja. Und man, was auch noch passiert ist in dieser Partie, eine Gelb-Rot gab es ja obendrauf auch noch für New York City FC. In der 89. für Alfredo Morales. Der hat sich, in 6 Minuten oder so 2 gelbe Karten gegönnt. Also kann man auch mal machen. Also da war echt alles dabei. In diesem Spiel.
Aber in der 89. Minute verstehe ich es, weil du willst jetzt erst in der Dusche sein.
Das stimmt.
Entweder.
Damit du noch warmes Wasser hast.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie die Wasserkapazitäten dort sind, aber wenn du als letzter duschen gehst, kann es halt sein, dass es kaltes Wasser ist. Und vor allem musst du ewig warten, bis die Duschen frei sind. Ja. So gehst du früher runter, kannst als erster schön warm duschen und bist halt schon fertig, wenn die anderen reinkommen. Das ist doch super.
Das ist praktisch, absolut.
Ja. Bei Cincinnati, LAFC beispielsweise, ist nicht viel Aufregendes passiert, außer dass es ganz schön viele gelbe Karten mal wieder gab. Das ist, finde ich, aber mittlerweile auch so ein ziemliches Ding in der MLS geworden. Es werden sehr schnell sehr viele Karten verteilt. Aber Cincinnati hat so ein bisschen seine Siegesserie wieder verloren und zu Hause gegen den LAFC ebenfalls mit 1-2 verloren, also nicht besonders hoch, haben sich dann noch ganz wacker geschlagen. Aber ansonsten gab es natürlich, finde ich, und ich glaube, Daniel kann mir da zustimmen, einen ganz besonderen Schiedsrichter, der einen Fan glücklich gemacht hat. Willst du die Szene mal beschreiben, Daniel?
Ja, und zwar springen wir dieses Mal zum Spiel der Red Bulls. Die waren zu Gast in Orlando. An sich vielversprechende Partie. Arne wird sich auch freuen. Worauf ich hinaus will, es gab eine Szene, betroffen war der Schiedsrichter Alex Cilovic, der sich eine Szene anschaut, ein vermeintliches Handspiel. Geht da auch raus, schaut sich das an und hat eigentlich gerade so seine Entscheidung getroffen, dreht gerade wieder um. Aber dann kommt jetzt die Szene, für mich eigentlich Szene des Spieltags. Er geht zurück, um mit einem Fan ein Selfie zu knipsen. Also mit einem Orlando-Fan. Hält er sich so ein bisschen über den Monitor. Fan macht ein Foto, ist glücklich. Schiri für 11 Meter vor Orlando, gut. Man kann es nochmal probieren, lieber Fan. Und am Ende hat ein Morgen reingehauen zum 3-0 für New York City. Nein, Cut. Für die Red Bulls.
Der war ja jetzt alles falsch. Er hat nicht den Elfmeter für Orlando gepfiffen, sondern für die Red Bulls.
Ja, mein Fehler für die, natürlich für die Red Bulls, den auch morgen reingezimmert hat.
Ansonsten haben die Red Bulls auch was Faszinierendes geschaffen, dass sie in der ersten Halbzeit innerhalb weniger Minuten ganz schön viele gelbe Karten kassiert haben. Also in der 33. Minute kassierte Fletcher die erste gelbe Karte, in der 41. Minute Sean Nelis, in der 42. Minute Luquinhas und Lewis Morgan, beide jeweils mit einer gelben Karte, weil sie wohl, laut Daniel, ein bisschen die Orlando-Spieler zeitgleich umgeflext haben, also eine kleine Flex-Choreografie hatten.
Jetzt hast du ja schon ein, was? Wenn die nicht aufhören zu spielen, muss man doch mit den anderen umhauen.
Wisst ihr eigentlich, wer das Handspiel gemacht hat?
Habe ich nicht drauf geachtet.
Rodrigo Schlegel.
Naja, da wollte einer wieder ein bisschen Torwart spielen.
Das weiß ich lustigerweise nur, weil ich vorhin bei einem in der Instagram-Story gesehen habe, dass der Rodrigo Schlegel als NFT hat. Dann habe ich ihm geschrieben, dass ich es geil finde und so weiter. Meinte er, der hat auch abgeliefert bis auf den Elfmeter, den er verursacht hat. Ja. Sonst wäre mir das nicht aufgefallen, aber Hätte er sich mal einwechseln lassen im Tor.
Das ist echt so. Das ist der geborene Keeper. Oh Mann. Und, warte mal, ich hatte noch einen zweiten Funfact. Ich hab's vergessen, verdammt.
Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir noch mal eine kurze Pause.
Mir ist er wieder eingefallen.
Es gab nämlich, ja, die kannst du nach der Pause dann sagen. Es gab nämlich auch noch etliche Trainerentlassungen, über die wir auch gleich noch sprechen wollen. Deshalb gleich zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und Vincent, dir ist ja dein Funfact wieder eingefallen.
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Kimala mal wieder ein Abseits-Tor geschossen hat.
Ja, das ist leider nichts Neues bei ihm. Auch im US Cup beispielsweise war das katastrophal. Er brauchte wieder etliche Chancen. Aber mir ist auch aufgefallen, er ist jetzt des Öfteren gebencht worden. Und gebencht wurden auch noch ein paar andere, nämlich ein paar Trainer. Mit wem wollen wir anfangen? Ich denke mit den Earthquakes, ja, oder? Was ist denn da Feines passiert?
Tja.
Ja gut, Anfang der Woche dachte sich der Verein aus Kalifornien. Almeida, tschüss. Wünsche nicht mehr lange unser Trainer. Ausgerechnet natürlich in der Woche, wo man gegen Seattle spielt und Trainerwechsel sind ja meistens eher so, die bringen schon was. Da gab es schon genügend Beispiele, die das bewiesen haben. Von daher war ich ein bisschen angefressen. Letzten Endes hat sich mein Vermutung bestätigt, dass der Trainerwechsel zumindest jetzt einzig gebracht hat, auch 4 Tore. Darf man ja nicht außer Acht lassen. Nur wo die Reise hingehen und ob die Entscheidung wirklich so gut ist, da weiß ich nicht, weil Almeida war schon ein guter Trainer und ich glaube nicht, dass es an ihm lag, sondern eher an vielen Entscheidungen, die Hören als Manager und so weiter getroffen haben, wie zum Beispiel den Transfer oder den Trade eines Florian Jungwirths.
Ja. San Jose hat halt einfach einen mittelmäßigen Kader nur. Also da ist halt nicht viel drin in der MLS. Und mittelmäßige Kader haben halt die meisten. Deswegen, da fehlt es halt einfach an Spielern, die sie wirklich aufs nächste Level heben. Und Almeida, fand ich auch, ist einer der Top-Trainer meiner Meinung nach auch in der Liga gewesen. Aber mit dem Kader war halt einfach nicht mehr drin. Keine Ahnung, die einzigen, die so richtig gut waren, waren vielleicht Espinosa. Cowell ist mit 18 noch zu jung, ist ein starker Spieler mit einer Menge Potenzial, aber würde ich auch noch nicht so als so Top-Spieler dastehen. Und sonst gibt der Kader nicht viel mehr her. Du hast vielleicht noch mit Calvo oder Montero, Gregus gute Spieler, aber keine Spieler, die den Unterschied ausmachen. Und ja, mit dem Kader kann man einfach nicht mehr rausholen. Außer du startest eine vollkommene Überraschung wie was vor 2 Jahren oder letzte Saison, wo sie knapp in die Playoffs gekommen sind. Oder sind sie knapp gescheitert? Ich weiß nicht, aber das war halt schon Überraschung genug mit so einem Kader und mehr ist da echt nicht drin.
Ja, da kann man gar nicht widersprechen. Ansonsten, der Trainerwechsel hat ja, wie Daniel schon sagte, ein bisschen was gebracht, nämlich 3 Punkte. Ja, und dann gab's da noch so einen Wechsel, der irgendwie so ein bisschen unter dem Radar lief, hatte ich so den Eindruck. Nicht wie die Earthquakes, die wirklich wenige Minuten mit der Veröffentlichung der Meldung gewartet haben, bis wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen hatten. Nein, dieser Rauschmiss jetzt fand, wir wissen gar nicht so richtig, wann der stattfand, oder? Habt ihr da mittlerweile mal einen Termin gefunden?
20. April, würde ich sagen.
Ich habe nachgeguckt vor 5 Tagen.
Okay, ja. Dann erzähl doch mal ein bisschen dazu.
Ja, der gute alte Hernan Lozana, jetzt glaube ich, musste nach ein paar Monaten seine Hand räumen. Playoffs hat man ja verpasst, soweit ich weiß, in seiner ersten Saison. Auch jetzt sieht es aktuell nicht so prickelnd aus, aber ob er direkt rausschmeißt, weiß ich nicht. Ich meine, klar, wir haben jetzt mit, der Ashton heißt er, glaube ich, der Ashton. Ja, haben wir jetzt einen Trainer, der, klar, der kennt DC, der war, und das ist genauso lange in dem Verein, wie es Ben Olsen war, seit über 10, 15 Jahren, der kennt den Verein, wie gesagt, in- und auswendig. Von daher ist es in Ordnung, nur ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung so gut war, nur wegen 4 Niederlagen.
Ja, ich fand's auch irgendwie ein bisschen überraschend, weil so schlecht ist die Saison für DC ja nun wirklich nicht.
Ja, ja.
Und also es ist noch okay. Es ist ja noch nichts verloren an sich. Und beispielsweise bei den Refs hätte ich eher erwartet, dass es da eine Trainerentlassung bald gibt, als bei DC, wo ich eher gedacht hätte, dass man da noch so ein bisschen wartet, zumal sie ja jetzt nun keinen extrem großen Abstand haben. Sie sind aktuell natürlich nur auf Platz 11, damit übrigens hinter Chicago, die auf Platz 10 sind. Aber man hat 9 Punkte und ist damit nur ein Punkt hinter Platz 7 bis 10, die alle 10 Punkte haben. Platz 6 hat nur 11 Punkte, Platz 5 genauso, Platz 4 ebenfalls. Also da reichen 2 gute Partien zum Beispiel und dann sieht die Lage schon wieder komplett anders aus. Das ist bei den Refs ist es natürlich auch noch nicht so schlimm, da ist der Abstand auch noch nicht so weit, die haben 7 Punkte. Aber da hat bisher einfach noch viel, viel weniger geklappt. Deswegen hat mich das da schon so ein bisschen überrascht.
Mich hat auch so ein DC-Fan angeschrieben, einfach aus dem Nichts. Und jetzt macht es auch Sinn, was der geschrieben hat. Der hat zwar nicht so auf die Trainerentlassung drauf angesprochen direkt, aber er hat halt geschrieben, weil DC United verloren hat. Und der hat halt auf das Spieltagsergebnis reagiert, auf unsere MLS-Seite, und hat er auch geschrieben, dass das Team keine Einheit ist, dass es nur Einzelspieler sind, das ist kein Team, da performt jeder für sich und so. Vielleicht lag auch daran einfach der Rauswurf, dass einfach der Trainer nicht geschafft hat, aus dieser Mannschaft ein richtiges Team zu formen. Die sind vielleicht noch gut dabei und wie gesagt, 2 Siege und die sind ganz oben, aber irgendwie vielleicht hat einfach die Teamchemie nicht funktioniert und der Trainer hat es halt nicht geschafft, da ein Team zu formen. Kann ja auch einfach nur so ein Grund sein.
Möglich, absolut möglich. Sie haben jetzt natürlich ein Trainergespann mit 2 Personen, die auch eine sehr, sehr lange DC-Tradition mit haben. Als Assistent-Coach ist nämlich auch Brilliant benannt worden, der ja auch als Spieler sehr lange in der MLS unterwegs war und dann natürlich nochmal ja auch so eine ganz eigene Position mitbringt. Vielleicht wird es jetzt besser werden. Mal sehen, wie sie sich weiterschlagen. Was ich interessant fand, war, dass Julian Gressel, das ist eine schöne Mischung, Julian Gressel, dann machen wir es direkt auf Deutsch, dass er sich auch ein wenig dazu äußerte, jetzt nicht unbedingt zur Entlassung, sondern eher zum Trainer selbst. Und er berichtete, dass er immer sehr viel von ihnen verlangt hatte, und immer den schmalen Grat versucht hat zu finden, bei dem man zu viel oder zu wenig tut. Und damit man sich eben auch nicht verletzt, aber dass man trotzdem ausreichend trainiert, dass man noch besser wird. Und dass er auch von den Spielern abseits des Platzes verlangt hat, 24 Stunden am Tag ein Profi zu sein. Und dementsprechend mussten sie auf ihr Gewicht und auch auf das Körperfett achten. Und es wurde auch 2-mal die Woche gemessen, dass man sich brav an alles gehalten hat. Wenn du diese Grenzen überschritten hattest, dann gab es aber auch eine Strafe. Und dann erzählte er, dass auch regelmäßig verlangt wurde, dass sie Flüssigkeitstests machen. Die mussten sie die ganze Woche wohl über machen. Und das war wohl nicht besonders leicht, liest sich zumindest so aus der Aussage heraus. Und dass einige sich da nur so mehr oder weniger dran gehalten haben. Er selbst hat sich da sehr dran gehalten und lobt das auch, weil er fand, dass er sich dadurch immer besser fühlte und auch besser erholen konnte. Auch mal eine ganz interessante Perspektive. Also Julian Gressel ist da jetzt nicht mit bösen Zungen rangegangen, sondern lobt ihn sozusagen auch nochmal was und hat da vielleicht auch für seine spielerische Karriere von dem Trainer etwas mitgenommen. Und ja, DC hat ja offensichtlich auch noch andere Pläne, weil die haben sich jetzt für den Juli, haben sie sich ein interessantes Freundschaftsspiel besorgt. Habt ihr das gesehen?
Ja, Da ist natürlich der besagte Kressel gleich aus allen Wolken gefallen, als er das erfahren hat.
Da ist er direkt in Steigung gefahren, hat sich ein Stühlchen geschnappt und dann gab es lange Gespräche, weil DC United empfängt den FC Bayern München. Man hat ihn vielleicht schon mal gehört, die spielen in Deutschland hin und wieder. Am 20. Juli bei DC zu Hause. Also wir können leider kein MLS-Team nochmal in der Allianz Arena sehen, sondern es findet bei DC zu Hause statt. Habt ihr ansonsten noch etwas? Irgendwelche Skandale, Schicksalsschläge?
Nee.
Dann denke ich, soll es das gewesen sein für diese Folge. Schickt uns wie immer gern Anregungen und Feedback. Bewertet uns sehr gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Und schreibt uns gerne auch Feedback über Twitter, Instagram oder Facebook. Ansonsten habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann bald wieder.
Ciao.
Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.